Geschichte, der Geistesgeschichte als zweiter Band. Das ist von Fausta Novotny über den Pali-Kanon, ein sehr gelehrtes Werk, aber ganz ausgerichtet in der Richtung Seidensticker, der ja Karl Seidensticker, der zitiert wird, also sehr in der Grimm-Seidensticker'schen Ausrichtung. Und es ist vielleicht kein Buch, was die Lektüre für jedermann ist. Da es zu ist, ist wohl zu gelehrt geschrieben. Also ich meine, es ist für einen allerdings, der näher bekannt mit dem Pali-Kanon ist und der auch Pali und Sanskrit-Kenntnisse hat, für einen solchen ist das ja auch äußerst interessant. Also der findet da viele Anregungen und wird bei der Lektüre dieses Buches auch immer darauf gestoßen, wieder nachzulesen im Majjhima Nikaya, in der mittleren Sammlung, oder auch im Anguttara Nikaya, im Samyutta Nikaya, also im Pali-Kanon immer wieder die oder jene Rede sich zu vertiefen. Also das insofern für einen, der im Pali-Kanon bewandert ist und vor allen Dingen auch, wenn einer einige Pali-Kenntnisse hat, da dürfte das Buch ja äußerst interessant sein und äußerst anregend sein. Und wir bringen es jetzt in einer Besprechung des Jana und da dürfte es ja so manchen anregen, dass er sich auch noch wieder einmal recht gründlich mit den Pali-Kanon beschäftigt. Also dadurch den einen oder anderen Leser ganz bestimmt unter unserem Jana-Leserkreise. Und hier wollte ich nur einen Passus anführen von ihr. Da schreibt sie: grundlegend verschieden von der europäischen Anschauung ist die indische Auffassung, dass alles Leben Leid sei. Dem Erkennenden ist alles Schmerz. Dukkham eva sarvam vivekina, heißt es zum Beispiel in Patanjalis Yoga Sutra 2.15. Und wie sehr der Buddhismus alles Sein als Leid erfüllt betrachtet, ist allgemein bekannt. Dieser Auffassung wird unser Ausdruck Pessimismus nicht gerecht, zumal sich oft eine gefühlsbetonte Wertung hinter ihm verbirgt. Die Feststellung, dass alles Leben Leid ist, resultiert in Indien aus einer nüchternen und objektiven Betrachtungsweise. Würde man etwa mal ein Beispiel anzuführen, es bei einem Europäer Pessimismus nennen, wenn die Einsicht in den erbarmungslosen und mörderischen Kampf, der sich überall und ständig in der Natur abspielt, seine ästhetische Freude an der Natur beeinträchtigen würde. Diese Welt ist so eingerichtet, dass jedes Lebewesen andere Lebewesen des Lebens berauben muss, um selbst leben zu können. Ist diese Betrachtungsweise etwa pessimistisch, auch wenn man lieber über dieses Grundgesetz unseres Daseins hinwegsieht? Die Illusion, dem Kosmos zugrunde liegen, die Gesetze zu ändern, könnte doch nur ein Tor hegen, sollte man glauben. Dass ein von Unglück erfülltes Leben unglücklich ist, bedarf keiner Worte. Aber auch ein von Glück erfülltes Leben ist nach indischer Ansicht infolge der Vergänglichkeit allen Glückes und der Hilflosigkeit, mit der der Mensch dem Wechsel gegenübersteht, nicht als glücklich zu bezeichnen. Der Tod setzt nach indischer Auffassung einem also auf jeden Fall leidvollen Dasein kein Ende, weder ist er eine Auslöschung im Sinne des Materialismus, noch ist er wie für den frommen Christen der Eingang zu ewiger Glückseligkeit bzw. zu ewiger Höllenstrafe. Dem abgeschiedenen Wesen steht ein neues Dasein bevor, ebenso vergänglich und ebenso von Wechselfällen erschüttert wie das vorhergehende. Und unter einem unerbittlichen Zwang erfolgt immer wieder neues Geborenwerden und sterben müssen. Da nach indischer Auffassung der ganze Kosmos ein unteilbares Ganzes ist, beschränkt sich die Wiedergeburt nicht auf die Menschenwelt. Die Art des neuen Seins wird jedoch allein durch moralisches Verdienst oder moralische Schuld bestimmt, wie auch der Zwang zu immer neuer Wiedergeburt nicht der Ausfluss eines fremden Willens oder eines blind waltenden unerbittlichen Schicksals ist, sondern des Wesens eigener Durst, die Tanha, der aus einer dem Wesen innewohnenden Verblendung, Nichtwissen, Avidya genannt, resultiert. Diesem Kreislauf von immer neuem Sein gilt es zu entrinnen. Zu dieser Lösung kann aber nicht Tugendverdienst führen, denn dieses lässt bloß eine günstige Wiedergeburt erreichen, bestenfalls in der höchsten Himmelswelt. Auch von der Beeinflussung oder von der Gnade eines allmächtigen Gottes ist sie nicht zu erwarten. Ebenso wenig führt nach indischer Ansicht das verstandesmäßige Denken in einen Bereich, der sich jenseits des schlussfolgernden Denkens und der Vorstellungen, die diesem zugrunde liegen, befindet. Das Nichtwissen, die Avidya, das die Wesen in den Kreislauf der Geburten zwingt, entstammt nicht der Sphäre des schlussfolgernden Denkens. Es müssen also andere Mittel und Wege gefunden werden, um diesem Kreislauf zu entrinnen. Dieses Ziel zu erreichen, ist die eigentliche Aufgabe des Menschen. Irgendwie eine solche Auffassung hat ja eigentlich jeder, der bei uns zur Buddha-Lehre kommt. Jeder sieht das Leben irgendwie in dieser Weise an. Allerdings gehört zu einer Erkenntnis im Sinne der Buddha-Lehre entschieden auch das, dass man dieses ganze Unbeständige und Wechselnde eben als eine Unheilssituation empfindet. Und dass man von innen her irgendwie einen Anstoß bekommt, sich aus dieser Unheilssituation zu entfernen, diese Unheilssituation für sich zu beenden. Dass also eigentlich aus dem, was tief in uns ist, was tief in uns jenseits von Raum und Zeit ist, dass dieses sich befreien will, dass dieses uns geradezu mit einer Peitsche auf einen Loslösungsweg treibt. Und dass dieses uns immer wieder antreibt, wenn wir wieder nachlässig werden und wenn wir uns irgendwie wieder bequemlich niederlassen und meinen, nun ja, jetzt haben wir ja mal wieder was erreicht. Jetzt können wir uns ja wieder eigentlich recht bequem hinsetzen und können recht froh sein über das, was wir überhaupt erreicht haben. Da ist also dann wieder von innen her diese Peitsche da, die sagt, nein, mein Freund, du täuschest dich. Da, du bist ja noch so bequemlich, du bist ja noch so in deinem persönlichen, allzu persönlichen verstrickt, du musst schon noch weitermachen, so geht das nicht. Also das ist tatsächlich immer wieder das, was weiß, was uns zeigt, wenn wir diesen Weg des Loslassens, diesen inneren Weg der Befreiung gehen, dass wir einem Heile näher kommen. Allerdings müssen wir merken, dass wir einem Heile näher kommen. Denn am Anfang dieses heiligen achtfachen Pfades steht ja eben rechte, anschauliche Erkenntnis. Und die Buddha-Lehre sagt ja, wenn man sie verstanden hat, ganz deutlich, dass jeder Mensch eben nach seiner rechten, anschaulichen Erkenntnis handelt. Jeder. Was der nun auch betreiben mag, was der nun auch tun mag, er handelt immer nach seiner rechten, anschaulichen Erkenntnis und er kann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht anders handeln, als er gerade handelt. Also das ist gar nicht möglich. Allerdings gibt die Buddha-Lehre, eben weil rechte, anschauliche Erkenntnis am Anfang steht, gibt sie den unbedingten Befehl, diese rechte, anschauliche Erkenntnis immer mehr und mehr zu vertiefen. Den Befehl erhalten wir. Es ist hier dürfen wir uns nicht zufrieden geben mit einer anschaulich gewonnenen Erkenntnis, die wir meinen gewonnen zu haben oder die wir tatsächlich gewonnen haben. uns damit zufrieden zu geben, sondern hier ist das da, sei nicht zufrieden, armseliger Mensch. Hier musst du weiterarbeiten. Hier musst du deinen Weg weitergehen. Denn vor allem unserem Denken, Tun und Handeln liegt immer die gerade zuständige, anschauliche Erkenntnis. Und ich will gerade hier, hat auch zum Beispiel so, auch Helmut von Blasenapp etwas sehr Schönes gesagt, was ich mal in einer Einführung zur Lehre anführe. Da schreibt er nämlich, ich hatte da diesen Absatz begonnen mit Worten, ganz im Gegensatz zum Rigorismus eines Marzion, der im ersten Jahrhundert in der römischen Christengemeinde eine große Rolle spielte und von allen seinen Anhängern strengste Enthaltsamkeit verlangte, betont der Buddha bei aller Hochschätzung menschlichen Lebens, dass seine Lehre unvollkommen wäre, wenn sie nur für Mönche und Nonnen da wäre und für Menschen, die auch in der Ehe streng enthaltsam leben. Seine Lehre soll auch denen etwas geben, die die erlaubten Freuden der Welt genießen, so erst sei sie vollkommen. Helmut von Glasenapp sagt dazu, es ist notwendig, sich zu vergegenwärtigen, dass dieser Gradualismus, also dieses stufenweise Fortschreiten, was uns ja gerade auch Georg Grimm, unser Lehrer, immer wieder vor Augen geführt hat, dass der Buddha-Weg ein stufenweises Fortschreiten ist. Und hier sagt eben auch Helmut von Glasenapp, es ist notwendig, sich zu vergegenwärtigen, dass dieser Gradualismus zu allen Zeiten ein Grundprinzip des Buddhismus wie aller auf der Wiederverkörperungslehre basierenden Systeme war, weil man nur dann Buddhas Ethik in der richtigen Perspektive sieht. Drahavna hat nie geglaubt, dass alle Menschen der Welt entsagen und asketisch leben könnten, sondern er hat stets die Ansicht vertreten, dass zu einer bestimmten Zeit die Voraussetzungen hierfür stets nur bei einer Elite von Personen gegeben seien. Er hat es hingegen für möglich gehalten, dass Menschen, die jetzt in ihrer geistigen Entwicklung noch nicht so weit gekommen sind, in einer näheren oder ferneren Zukunft, in einer späteren Inkarnation dafür reif werden können. Alle aus der Empfehlung der Loslösung vom Irdischen gezogenen Folgerungen betreffs der Kulturfeindlichkeit des Buddhismus sind deshalb falsch. Buddhas eigene Stellung zur Kultur, wie diejenige, welche seine Anhänger in den letzten 2,5 Jahrtausenden eingenommen haben, ist vielmehr dahin zu bestimmen, dass die Kultur in allen ihren Erscheinungen ihr Recht und ihre Notwendigkeit hat, dass sie aber nicht das letzte Ziel und die Krönung des Daseins selbst darstellt, sondern nur den Wert einer Durchgangsstufe besitzt, über welche der Heilsucher sich zu einem höheren Sein erhebt. Also gerade das, es gibt natürlich, sagen wir, wenn hier zum Beispiel auch Fausta Nowotny in ihrem Buch Der Pali-Kanon schreibt, das, was ich eben vorhin vorlas, dass das Nichtwissen, das die Wesen in den Kreislauf der Wiedergeburten, der Geburten zwingt, entstammt nicht, das wäre das Schlussfolgerungsdenken, sehr richtig. Es müssen also andere Mittel und Wege gefunden werden, diesem Kreislauf zu entrinnen. Dieses Ziel zu erreichen, ist die eigentliche Aufgabe des Menschen. Und dieses Ziel, ist tatsächlich, wenn man die Lehre aufmerksam studiert, auch in der heutigen Zeit einem Menschen möglich. Allerdings darf er sich nicht auf die Seite der Theoretiker, der bloßen Theoretiker, die über die Lehre sprechen und schreiben, und deren sind viele, auf diese Seite darf er sich nicht stellen, denn diese sprechen immer nur vom letzten Ziele der Buddha-Lehre, das gewiss in jedem drin ist, in dem nämlich, wie vorhin ich schon sagte, aus dem Bodhicitta, aus diesem Erweckungsimpuls in uns immer Fortantrieb erfolgt uns zu befreien aus einem ewigen, aus einem, was jenseits von allem Räumlichen und Zeitlichen steht. Da erfolgt dieser Impuls und treibt uns immer wieder an. Das ist ganz gewiss. Und der will uns aber ein letztliches Ziel hinführen, hin zum großen, zum ewigen Frieden des Nibbanam, das nicht mehr durch die Beschränkungen der Zeitlichkeit uns in eine immer wieder leidvolle Situation hineinzwingt. Das ist richtig. Aber ebenso hat der Buddha auch ganz klar gesprochen von einem vierfachen Stufenweg. Und er spricht als der ersten Stufe gerade auch immer wieder vom Stromeintritt, von der Sotapannaschaft, die auch in einer heutigen Situation, in unserer Situation, mit allen ihren Beschränkungen, mit unseren eigenen persönlichen Beschränkungen und mit den ganzen Umständen, die uns beengen, dass aber durchaus möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, in den Strom der Lehre zu gelangen und vom Strom der Lehre getragen zu werden. Es gibt natürlich gerade unter den Buddhisten sehr, die hier bei uns zum Buddhismus kommen, aus meistens ganz ureigenen persönlichen Gründen, möchte ich sagen, gibt es natürlich sehr unterschiedliche Menschen und es gibt sehr viele, die eigentlich im Buddhismus nur einen Weg des Lebens suchen. Es gibt doch sehr viele Menschen, die, man weiß es durch viele Bekanntschaften, man weiß es durch viele Gespräche, die irgendwie sich äußerst angewidert fühlen, vielen von einer Welt, die ihnen dauernd predigt, dass sie noch mehr haben müssten, die ihnen dauernd predigt, dass das, was sie besitzen und woran sie ihre Freude haben, dass das nicht genüge, das müsste noch verbessert werden, das müsste noch irgendwie, da müsste noch eine, ganz was anderes da sein. Also in einer Gesellschaft, in so einer Produktionssteigerungsgesellschaft, wie sie sich heute in ihren Prinzipien doch immer noch erhält, die davon angewidert werden. Und gerade in den Buddha-Reden, wie sie ja auch doch vielen und weiten Kreisen bekannt sind, auch durch die Übersetzungen Karl Eugen Neumanns, da finden sie in diesen Buddha-Reden finden sie eine Umwertung der Werte. Und stimmen dem bei. Da sehen sie eine Grundlage gegeben für eine bescheidenere Lebensweise. Es gibt natürlich dann auch eben Buddhisten, die, ich möchte sagen, bei denen die Buddha-Lehre eigentlich zu einem Stoizismus führt. Die gibt es natürlich genug. Also das ist richtig und es ist ja vielleicht, sagen wir, es gibt ja auch unter denen, die Stoiker sind, gibt es ja auch so verschiedene. Also ich meine, es gibt schon welche, die noch einen religiösen Einschlag da hinein haben. Und es gibt welche, die reine Stoiker sind, die eben sagen, man kann ja hier eben, man muss die Dinge so nehmen, wie sich sie sind und es ist eben die Aphora, Sachen, die man nicht ändern kann, muss man eben lassen, die dann bloß auf in dieser Art und sich da dabei eigentlich recht wohl fühlen, obwohl das von einem höheren Standpunkt ein scheinbares Wohlsein ist, auch vom Standpunkt natürlich der wirklich erfassten, religiös erfassten Buddha-Lehre, ist das natürlich ein scheinbares Wohlsein. Und es gibt eben dann auch den anderen, dem die Buddha-Lehre durchaus ein religiöses Ziel gibt, der eben auch weiß, dass wir in einer außerordentlich unangemessenen Lage sich uns befinden, der das aber nicht nur bei sich sieht, sondern auch bei den lieben, bei dem lieben Nächsten sieht und der, wenn er sich hilft, auch meint, eine Pflicht zu haben, dem lieben Nächsten zu helfen und wo das dann sogar, wenn er diesen Weg weitergeht, noch deutlicher zutage tritt. Und der sich auch, der auch ein Wort deutlicher verstanden hat. Naupadiso saram eti, nicht in dem Beilegungshaften kommt man zum Wesenhaften, sondern der auch weiß, dass erst mit Überwindung des Persönlichen, allzu Persönlichen, dass da auch etwas in uns eintritt, was man eben vielleicht als geradezu manchmal ein von außen an einen Herantretendes bemerken könnte, so geradezu wie eine Gnadeneinwirkung. Das hat aber dann zu tun, nichts mehr mit dieser Persönlichkeit, sondern es entsteht auf dem Wege, wenn man bei oftigem meditativen Verweilen, wenn man erkennt, dass diese Persönlichkeit in ihren leiblichen und in ihren geistigen Aspekten eben nicht unser wahres Selbst ist, dass sie nicht unser Wesenhaftes ist. Wenn man das immer deutlicher und deutlicher bemerkt, wenn also der Anatta-Gedanke lebendig in uns wird, wenn diese innere Loslösung eintritt, die aber zeigt, dass wir eigentlich dabei gar nichts verlieren, sondern nur etwas gewinnen. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Dass uns dieser Innenweg allein zum Heile führen kann. Gewiss ist damit auch das andere verbunden. Diese Persönlichkeit hier ist nämlich das einzige Fahrzeug, was wir augenblicklich haben. Durch die Frucht des Karma für uns da. Und dieses Fahrzeug muss zu einem geeigneten Fahrzeug umgewandelt werden. Deswegen hat der Buddha ja auch zwei Wege ganz und gar abgelehnt. Den Weg der Selbstquälerei, den ja der Inder gelehrt hat. Denn die Inder haben ja tatsächlich stark, und haben es auch heute noch, stark den Grundsatz, nicht durch Wohlsein kann man Wohl erreichen, sondern nur durch Wehe kann man Wohl erreichen. Das ist diese Schmerzensaskese, die indische Weltanschauung stark bejaht und die entschieden falsch ist. Der Buddha hat sie als falsch nachgewiesen, hat es am eigenen Leib erfahren, als er sie übte. Und man sieht ja manchmal auch diese Bilder des Buddha oder die Figuren, die den Buddha zeigen, wie er ganz und abgemagert in einem schauerlichen Zustande ist. Und indem er natürlich dann gar nicht mehr fähig ist, in solcher körperlicher Entartung und in solchem Heruntergekommensein, ist er gar nicht mehr fähig, ein Heil zu erlangen. Und dann kam er erst auf den richtigen Weg. Aber das war eine indische Sache, die wird heute noch in Indien gibt. Denn auch es gibt da ja immer noch Asketen dieser Art. Dass man nur also durch Wehe Wohl gewinnen könne, aber nicht durch Wohl gewinnen könne. Der Buddha dagegen sagt, man muss ein inneres Heil, ein inneres Wohlsein gewinnen, dann erst wird man motiviert, diesen Weg zu gehen. Nur dann. Dann erst wird man motiviert, diesen Weg zu gehen. Sonst nicht. Und deswegen haben ihn ja zuerst auch die verlassen, die zuallererst um ihn waren, weil die auch den Weg der Schmerzensaskese bejahten und glaubten, er sei dem Weg der Schmerzensaskese untreu geworden, als er eine andere Lebensweise einschlug, damit er wieder zu Kräften komme. Und der Buddha lehnt ab die Schmerzensaskese und er lehnt natürlich auch die ziegellose Hingabe an die Sinnenliste ab. diese beiden Wege legt Linda ab, weil die nach ihm eigentlich beide ins Nihil, ins Nichts führen, weil die beide ein nihiles Ende nehmen. Und für ihn ist dann der mittlere Weg, der Weg, den er lehrt, den er bejaht. Nämlich, wir müssen durchaus ein höheres Wohlsein erfahren, ein höheres Wohlsein auf diesem Weg nach innen erfahren, damit wir ein niederes Wohlsein einfach lassen. Das muss eins aus dem anderen folgen. Und das ist eben der mittlere Weg, der Majjhima Patipada, den der Erhabene lehrt. Und deswegen lehrt der Buddha, dass wir auch in unserer Situation den Heilsweg finden können und sogar eine Frucht dieses Heilsweges pflücken können. Das ist, wenn wir eben die Persönlichkeit in ihrer Hinfälligkeit und Vergänglichkeit als nicht das Selbst durchschauen, dabei aber auch dieses, dass wir sie auch als ein Fahrzeug ansehen, als ein geeignetes, als ein Fahrzeug, dass man zu einem geeigneten Fahrzeuge umgestaltet wird. Man sagt so oft, mit Recht, auch im Sinne der Buddha-Lehre, dass die Persönlichkeit der Mikrokosmos sei und die Persönlichkeit dieser Persönlichkeit eben der entsprechende Makrokosmos, der ihr entsprechende Makrokosmos gegenüberstehe. Aber es ist ja oft die Persönlichkeit ein Mikrochaos. Und hier steht dann auch ein entsprechender Makrochaos gegenüber. Das ist ja auch beides voneinander bedingt. Wir müssen aber diese Persönlichkeit zu einem Mikrokosmos umgestalten. Und sie muss ein geeignetes Fahrzeug sein, damit auch ihr ein Makrokosmos gegenüberstehe. Das ist das Wichtige. Und es gehört auch dazu, dass man nicht dauernd über die Verhältnisse, über die Welt, über die Menschen, wozu oft genug Anlass da ist, schimpfe und sich darüber aufrege und so weiter. Weil man eigentlich damit, mit dieser Beurteilung eben auch wieder einen großen Einblick in sein eigenes Inneres gibt. Und in die Art, wie dieses Innere zu dieser Zeit gerade aussieht. Und auch darin muss eben eine Umgestaltung auftreten. Es ist ja auch bei den Betrachtungen der leiblichen und geistigen Komponenten unserer Persönlichkeit, dass wir sie nicht nur auf uns beziehen sollen. Denn dann kann das, die Gefahr liegt in der Buddha-Lehre auch, dass man dann zu einem Hypochonder wird. Die Gefahr kann die Buddha-Lehre auch herbeiführen. Wenn einer nämlich nur immer bei sich betrachtet. Das heißt aber immer in den Betrachtungen, in den Satipatthana-Betrachtungen, in den Betrachtungen mit den vier Gegenständen der Besonnenheit, die eben die Persönlichkeit ausmachen, über die Körperlichkeit, über die Empfindungen oder über die Gefühle, dann auch über unser Gemütsleben und über unsere Vorstellungswelt, dass wir bei diesen Betrachtungen auch immer sollen unser Betrachten auch auf den anderen richten, auf den anderen, wie er eben auch seine ganz großen Schwierigkeiten hat, wie er genau die gleichen Schwierigkeiten hat, wie ich sie habe. Und es ist ja so, dass der Mensch nur eigentlich seine eigenen Schwierigkeiten so wichtig nimmt, weil ihm die unmittelbar weil ihm das unmittelbar auf der Haut brennt und ganz nah an ihm dran ist. Und da fehlt es am meisten und da jammert er am meisten drum, fühlt sich auch wohl am übelsten betroffen. Und dass der andere, jeder Mensch, auch ein Leidender letzten Endes ist, unter jedem Dach ein Ach. Mancher war sein Gesicht nach außen sehr schön, aber man durfte nicht wissen, was wirklich bei ihm los ist. Und also das muss man auch berücksichtigen, gerade bei den Betrachtungen. Und denn auch hier öffnet sich erst ein universalerer Weg, wenn man sie auch in den anderen hineinfühlt. Das ist ganz gewiss. Also insofern ist auch dieser Weg für uns da. Er ist ein Weg des Gradualismus, wie hier Helmut von Glasenapp das ausdrückte. Und, und es ist die erste Stufe, dass man diese Persönlichkeit hier in ihrer ganzen Bedingtheit durchschaue. Eben aber als das Nicht-Wesenhafte. Und warum durchschaue ich sie als das Nicht-Wesenhafte? Weil ich motiviert bin von einem ganz anderen her, was hinter mir, vor mir oder über mir steht und was mich dauernd drängt, mich loszulösen, mich zu befreien von dem Beengenden und Beschränkenden der Persönlichkeit. Und dann eben dieser Weg nach innen. Und auch muss einem der Zweifel schwinden, dass dieser Weg des Loslassens, der Befreiung der richtige Weg ist. Aber dieser Zweifel schwindet eben, wenn man tatsächlich eben innerlich ein höheres Heil erfährt. Und das ist eben tatsächlich nur in meditativen Verweilen möglich. Das ist eigentlich gehört überhaupt zur Fassung der Buddha-Lehre schon ein mehr betrachtendes Lesen. Aber es gehört auch die Möglichkeit, gerade unter dem Anatta-Gedanken, sich auch in sich hineinfallen zu lassen. Wie hier einmal bei einem Seminar ein Teilnehmer sehr schön sagte, das Anatta, und das war aus ursprünglichem Erleben gesprochen, das merkt man. Anatta sei für ihn das Schlupfloch. Das Schlupfloch. Mhm.